Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore. Er steht immer mal wieder in der Kritik wegen missachteter Menschenrechte oder auch Umweltschutzstandards, die nicht eingehalten werden. Doch jetzt hat der Konzern einen ganzen Staat vor Gericht gezogen.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer. Ja, Glencore, einer der größten Rohstoffkonzerne der Welt, hat Kolumbien vor ein Schiedsgericht gezerrt, das weil Investitionen in Gefahr seien, so Glencore. Die Anliegen der Bevölkerung vor Ort, die bleiben dann meist außen vor. Bei mir im Studio ist jetzt Laura Knöpfel, promovierte Juristin an der Human Rights and Environmental Clinic des King's College in London. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Sehr gerne. Vielleicht ganz vorne angefangen. Gestritten auf dem Papier wird in diesem Fall Glencore gegen Kolumbien um einen Bach. Worum geht es denn da ganz konkret?
Genau, es geht um einen Bach namens Arroyo Bruno. Und dieser Bach ist vieles, vor allem zuerst mal ein Bach. Und für die lokale Bevölkerung ist es eine Quelle von Wasser, aber nicht nur. Es leben verschiedene indigene Gemeinschaften um diesen Bach herum. Und für sie hat der Bach auch eine sehr spirituelle und eine kulturelle Bedeutung. Jetzt aus der Sicht von Glencore fließt der Bach durch ihr Konzessionsgebiet, also durch das Gebiet, auf welchem sie abbauen können, in welchem sie Kohle abbauen können. Und sie wollten schon vor Jahren, also von etwa 15 Jahren, haben sie das Projekt gestartet, den nördlichen Teil der schon existierenden Kohleminen zu erweitern. Und der Bach fließt eben gerade über diesen Teil, wo unten noch die Kohle liegt, für die Erweiterung des nördlichen Teils. Und deshalb haben sie bei den zuständigen Behörden in Kolumbien haben sie dazu meist das Gesuch gestellt, um diesen Bach umzuleiten zu können, sodass sie an diese Kohle gelangen können, welche unter diesem Bach liegt. Mhm. Das Problem ist nun, also sie haben auch diese Bewilligungen erhalten, um das zu tun, aber sie haben diese Bewilligungen erhalten, ohne die lokale Bevölkerung, die eben durch diese Umleitung betroffen ist, zu konsultieren. Und da es indigene Gemeinschaften sind, also nicht nur, aber zum großen Teil, haben sie nicht nur im nationalen Recht, sondern auch im internationalen Recht das Recht, konsultiert zu werden bei Entscheidungen, die sie in ihrer Lebensgrundlage betrifft.
Und das haben diese Gemeinschaften dann auch gemacht und sind vor kolumbianische Gerichte gegangen, richtig?
Genau, also sie wurden ja nicht konsultiert. Und dann gibt es in Kolumbien, aber nicht nur in Kolumbien, auch in anderen Staaten Lateinamerikas gibt es gestützt auf die Verfassung eine Möglichkeit, für alle Gemeinschaften oder alle betroffenen Menschen gegen Entscheidungen vorzugehen. Das haben dann verschiedene Gemeinschaften gemacht. Und also nach diesem Entscheid der Umleitung gab es ganz verschiedene Gerichtsverfahren. Ist auch ein bisschen kompliziert, da nicht den Überblick zu verlieren. Ein ganz spezielles Gerichtsverfahren gab es dann, dass sich das bis zum Verwaltungsgericht zog in Kolumbien und den indigenen Gemeinschaften Recht gab und gesagt hat, ja, ihr wurdet nicht konsultiert, ihr hättet das Recht gehabt, konsultiert zu werden. Diese Konsultationen müssen nachgeholt werden und bis das geschehen ist, darf der Fluss oder der Bach nicht weiter umgeleitet werden. Das Spezielle an diesem wir sprechen hier noch vom obersten Verwaltungsgericht, das Spezielle am Verwaltungsgerichtsentscheid war, dass sie gesagt haben, der Entscheid hat nicht nur Wirkung für die Gemeinschaften, die jetzt wirklich geklagt haben, sondern für alle Gemeinschaften, die betroffen sind. Also er hat den Wirkungskreis des Entscheides wirklich ausgeweitet auf alle, die betroffen sind oder in der Nähe dieses Bachs liegen. Danach, weil halt noch andere Gerichtsverfahren im Gange war, hat das Verfassungsgericht von Kolumbien, der oberste Gerichtshof, entschieden, dass sie sich den Fall auch anschauen werden. Und dass sie alle laufenden Gerichtsverfahren vereinigen und einen Entscheid treffen über diesen Bach und über diese Umleitung, die dann Geltung haben soll für alle momentan noch laufenden oder dazumals laufende Verfahren. Sie haben dann diesen Entscheid getroffen im Jahr 2017 und darin ist eigentlich eine Art von Interimentscheidung getroffen. Es war keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Sie haben nicht gesagt, ja, dieser Bach darf umgeleitet werden. Nein, dieser Bach darf umgeleitet werden, sondern sie haben gesagt, hey, stopp, wir haben uns das nicht genau angeschaut. Wir bilden jetzt einen runden Tisch von verschiedenen Behörden, Umweltbehörde, Wirtschaftsbehörde, regionalen Behörden, aber auch mit dem Unternehmen und schauen uns das gemeinsam an, was diese Umleitung für eine Auswirkung haben wird. Danach soll es einen Report über diese Auswirkung geben und danach wird dann erst entschieden.
Aber das klingt ja eigentlich nach einem sehr genauen Beleuchten der ganzen Sache. Könnte ja auch im Interesse von Glencore sein. Warum klagt denn nun Glencore gegen Kolumbien?
Also das Interesse von Glencore ist natürlich, möglichst schnell möglichst viel Kohle an den Weltmarkt zu bringen, solange der Kohlepreis auch sehr hoch ist. Aus der Sicht des Unternehmens hätten sie das tun können, seit Jahren. Und mit diesem Verfassungsgerichtshofentscheid wurde natürlich diese Umleitung gestoppt.
Das heißt, auch Glencore möchte, dass es hier schneller vorangeht. Oder was ist da das Anliegen, dann wirklich zu sagen können, okay, wir möchten das jetzt schon machen können und das mit dieser Klage zu forcieren? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, und der Entscheid hat hier 2017, wurde erst 2019 eröffnet. Das heißt, es sind jetzt schon einige Jahre, bei denen Glencore die Meinung ist, sie hätten eigentlich legitimerweise die Mine erweitern können und somit mehr Kohle aus dem Land exportieren können.
Mhm. Aber eben auch wenn darüber gestritten wird, ob dieser Bach umgeleitet werden darf oder nicht, so ganz in seinen alten Bahnen fließt dieser Fluss nicht mehr. Das sagt auch Julio Fierro Morales, Geologe der Universidad Nacional de Colombia. Wir schauen einen kurzen Ausschnitt an.
Der Fluss Bruno wurde umgeleitet, um die Mine zu vergrößern, und er wurde dadurch unwiderruflich geschädigt. Er ist ausgetrocknet und wurde von Wasserzuläufen abgeschnitten, die ihn zuvor gespeist hatten. Der Fluss ist vorher nie ausgetrocknet. Das wissen die Wayú und das bestätigen auch die offiziellen Daten der Umweltämter.
Also, man sieht, auch sollte Glencore wirklich dann am Ende wirklich unterliegen, der Fluss, da wurde bereits eingegriffen.
Genau, ja, so ist es.
Gut, das heißt also eben auf der Seite der lokalen Bevölkerung, man hat bereits Schäden, auf Seite Glencore, man verpasst Gewinne, die man machen könnte. Deswegen gibt es dieses Schiedsgericht, vor das Sie gerne ziehen möchten, diesen Streit schlichten möchten. Auf welcher Grundlage passiert denn das? Wie sieht denn das aus?
Okay, also zwei Dinge nochmal, um kurz zurückzugehen zu einem Verfassungsgerichtshofentscheid. Wie gesagt, er hat gesagt, es gibt einen interinstitutionellen Tisch, um sich die Auswirkungen anzuschauen. Mhm. Und die Parteien dieses interinstitutionellen Tisches sind 17 verschiedene staatliche Behörden und das Unternehmen, also Cerrejón, das kolumbianische Unternehmen in Kolumbien.
Zu Glencore gehört.
Gehört inzwischen zu 100% zu Glencore. Dazumals im Moment des Entscheides war Glencore nur in Anführungs- und Schlusszeichen ein Drittel Beteiligung, jeweils ein Drittel bei unterschiedlichen multinationalen Konzernen. Inzwischen gehört die Mine Cerrejón ganz zur Gruppe von Glencore. In diesem Entscheid werden eben die 17 Behörden plus Cerrejón, das kolumbianische Unternehmen, zusammengebracht an diesen interinstitutionalen Tisch. Die Gemeinschaften sind nicht Teil des Tisches, aber das Verfassungsgericht sagt, sie müssen konsultiert und angehört werden, aber machen sie nicht zu Parteien dieses runden Tisches. Nun sind, wie du richtig gesagt hast, sind beide Seiten der Meinung, beide Seiten eine so halb die Seite, die sind ja nicht beteiligt am Tisch, aber beide sind der Meinung, es geht nicht schnell genug voran oder man ist sich einmal nicht einig, ob es ein Resultat gibt oder nicht. Jetzt, was die lokalen Gemeinschaften tun können, ist einfach wiederum vor ein nationales Gericht zu ziehen und zu sagen, hey, wir wollen, dass dieser Verfassungsgerichtshofentscheid auch wirklich durchgesetzt wird. Es gibt inzwischen auch Reports von anderen staatlichen Institutionen in Kolumbien, die belegen, der Entscheid wird nicht richtig umgesetzt. Aber das Einzige, was sie machen können in diesem Moment, ist jetzt diese Durchsetzung des Entscheides wiederum von nationalen Gerichten zu erwirken. Auf der anderen Seite steht das Unternehmen und hier dann wird eben Glencore wichtig als Mutterunternehmen von Cerrejón. Und zwar steht Glencore eben die Möglichkeit eines internationalen Schiedsgerichtes zur Verfügung.
Das ist das dann, das darüber urteilen soll, ob das jetzt dieser Fluss umgeleitet werden kann, ob Glencore Recht behält oder nicht, oder?
Nicht, ob der Fluss umgeleitet werden kann als solches, sondern ob der Entscheid des Verfassungsgerichts auf diese Umleitung zu stoppen irgendwie diskriminierend war, eine Art Enteignung darstellt oder irgendwie der Begriff ist unbillige und unfaire Behandlung gegenüber der Investitionen ist und war, welche Glencore im Land Kolumbien getätigt hat.
Und diese Umleitung, die haben wir jetzt gesehen, das hat nicht nur Auswirkungen auf den Fluss selbst, der irreversibel beschädigt wird, das hat auch Auswirkungen auf die Lokalbevölkerung, auf die Gesundheit, auf die Lebensweise wirklich der Menschen vor Ort. Und dennoch finden jetzt beide Seiten, es geht eben nicht schnell genug vorwärts. Deswegen hat Glencore ja auch geklagt. Das endet dann vor einem Schiedsgericht, da kommen wir gleich dazu. Aber die Grundlage dafür bildet ein sogenanntes Investitionsschutzabkommen, das dann ein Schiedsgericht erklärt. Das ist ein komplexer Zusammenhang. Lass uns den auseinandernehmen. Was ist die Grundlage, auf der jetzt hier wirklich gestritten wird zwischen Glencore und Kolumbien?
Genau, also die Grundlage ist ein sogenannter bilateraler Vertrag, das heißt Vertrag zwischen zwei Parteien, zwischen dem Staat Kolumbien und der Schweiz. Mhm. Also es ist ein zwischenstaatlicher Vertrag aus dem Jahr 2006, in Kraft getreten 2009, in welchem sich die zwei Staaten, Schweiz einerseits, Kolumbien andererseits, versprechen, die Investitionen, die getätigt werden von Unternehmen oder Privatpersonen vom eigenen Land im anderen Land, den zu schützen. Mhm. Diese Verträge sind nicht sehr lang. Also der Vertrag Schweiz-Kolumbien sind vielleicht so knapp 8 Seiten, das sind irgendwie 14 Artikel. Darin wird einfach ganz grundsätzlich versprochen, wir schützen deine Investitionen, und zwar indem wir sie billig und gerecht behandeln, indem wir sie nicht diskriminierend behandeln gegenüber anderen Investitionen, indem wir sie nicht enteignen. Mhm. Und das ist der grundsätzliche Schutz, den wir deinen Unternehmen, deinen Investitoren gewähren. Mhm. Und dann, und deshalb kann es zu einem Schiedsgericht kommen, dann enthält dieser Vertrag zwischen Schweiz und Kolumbien, enthält die Möglichkeit, bei einem Streit über eine Investition, wie wir sie jetzt haben, am Beispiel dieses Bachs, das ist ein Streit über eine Investition, enthält das Abkommen die Möglichkeit, dass das Unternehmen ein sogenanntes Schiedsgericht ins Leben ruft.
Das ist nicht ein Gericht, wie wir das kennen. Was hat das mit diesen Gerichten auf sich?
Also die neueren Abkommen, und neueren meine ich jetzt die Kolumbien-Schweiz-Abkommen, gehört zu den neuen Abkommen, die die Schweiz hat, die beinhalten nicht nur den Schutz, weil man kann sich auch einfach Schutz versprechen, ohne dass es dann einen Streitbelegungsmechanismus gibt, falls dieser Schutz verletzt wird oder falls eine Partei das Gefühl hat, das Unternehmen das Gefühl hat, der Schutz, die Schutzbestimmungen wurden verletzt. Mhm. In diesem Vertrag gibt es einen zweiten Teil, und dieser zweite Teil betrifft die Streitbeilegung. Und die Streitbeilegung bei Streitigkeiten über eine Investition beziehungsweise über den Schutz einer Investition verläuft über ein sogenanntes Schiedsverfahren. Mhm. Schiedsverfahren bedeutet, dass beide Parteien jeweils ein oder mehrere Schiedsrichterinnen ernennen kann, die dann jeweils gemeinsam eine Schiedsgerichtspräsidentin, einen Schiedsgerichtspräsidenten ernennen und diese Personengruppe dann über die Streitigkeit entscheidet.
Das heißt, dann können zwei Parteien, also in diesem Fall Glencore auf der einen Seite, stellt eine Richterin und einen Richter, wir haben Kolumbien auf der anderen Seite, die tut das Gleiche, und zusammen wird noch eine dritte Person in dieses Schiedsgericht Schiedsgericht bestimmt. Dann stelle ich mir aber doch vor, dann haben wir einen multinationalen Konzern mit sehr, sehr großen finanziellen Ressourcen, und wir haben einen Staat auf der anderen Seite, wenn das jetzt dieses Unternehmen macht und damit vielleicht auch nicht alleine ist. Ein Staat kann da ganz schön unter Druck kommen, bei solchen Mechanismen nicht.
Das ist so. Also die Regulierungshoheit eines Staates wird eingeschränkt durch dieses System. Sagt man, es gibt immer wieder mal Fälle, wo man es beim Umweltschutz sieht. Also ein ganz bekannter Fall betraf eine Goldmine auch in Kolumbien. Dort ging es darum, dass der Staat hat beschlossen, ein Gebiet unter Moorschutz zu stellen, also unter Umweltschutz, und diese Art von Minentätigkeit zu verbieten. Mhm. Blöderweise hatte das Unternehmen schon eine Konzession in diesem Gebiet, wurde dann der Umweltlizenz nicht gegeben, um das Gold wirklich aus dem Boden zu holen, und hat dann Kolumbien verklagt. Und die Klage geht schlussendlich zurück auf die Bestrebungen eines Landes, die Umwelt zu schützen. Andere sehr bekannte Fälle sind die Fälle von Philip Morris, unter anderem auch unter Schweizer Investitionsschutzabkommen, bei welchen Philip Morris Staaten verklagt hat, die über die eigene Gesundheitspolitik beispielsweise verboten haben, auf den Zigarettenpackungen schöne Werbungen zu schalten. Und dieses Plain Packaging.
Das sind also diese, ich kenne die noch aus Australien, so diese sehr, sehr nackten Zigarettenboxen, nur vermerkt darauf, dass das tödlich sein
kann. Genau, Australien wurde auch verklagt deswegen von Philip Morris. Australien hat diesen Fall aber gewonnen, aber man muss auch sagen, Australien hat sich ein extrem großes Legal Team geleistet, welches Australien verteidigt hat. Es gibt Fälle, in welchen Philip Morris angedroht hat, gewisse Staaten zu verklagen und die dann wirklich diese Politik, diese Policies wieder rückgängig gemacht haben, aus Angst vor diesen Klagen, weil nicht jeder Staat diese Klagen, die auch sehr lange dauern können, die sehr viel kosten, weil man führt die nicht selbst als Staat, man stellt Anwaltskanzleien an, die das für einen tun, und diese Schadenersatzkompensationsforderungen in Millionenhöhe sind.
Das heißt, Unternehmen setzen so wirklich eigentlich auch die Politik intern in einem Land unter Druck, was geht. Also wenn der Staat dann sagt, oh nein, ich kann es mir nicht erlauben, nackte Pakete von Zigaretten zu haben, sondern ich muss das weiterhin erlauben, dann aber es gerne möchte, so beeinflusst ein Unternehmen die Politik in einem Land.
Ja, also die Frage für den Staat ist dann ganz konkret, erlaube ich mir diese politische Intervention, sei das jetzt im Umweltschutz, sei das im Gesundheitsschutz, riskiere Investitionsschutzklage, riskiere Millionen Zahlungen, die ich tätigen muss an diese Unternehmen. Ist es mir das genug wert? Habe ich auch das Geld, um diese Kompensation zu leisten? Wenn ja, kann ich die Politik natürlich trotzdem durchsetzen.
Mich würde vor allem noch wundern, es gab eine Frage auch noch, also du hast richtig gesagt, das sind ja eigentlich jetzt zwei Parteien, die da streiten, aber die lokale Bevölkerung, die ist nur so halb mit dabei auf der Seite Kolumbien. Es ist ja eigentlich Kolumbien gegen Glencore, das ist nicht die Bevölkerung vor Ort gegen Glencore. Kann man da vielleicht noch sagen, wie werden denn solche Leute mit und vor Ort denn auch mit angehört? Gibt es da diese Möglichkeiten?
Genau, also die Idee ist halt jetzt wirklich, aus der Sicht des Systems ist die Idee, dass der Staat repräsentiert die Gemeinschaft und repräsentiert halt alle Bewohnerinnen dieses Staates. Und wir haben jetzt einfach zwei Akteure. Das ist auf der einen Seite ist es der Staat und auf der anderen Seite ist es das Unternehmen.
Ja.
Es ist natürlich so, dass dieses System kam in Kritik.
Ja.
Unter anderem genau deswegen, dass einfach viele ausgeschlossen sind, aber vor allem auch, weil einfach ein sehr intransparentes System ist. Also wenn eine Streitigkeit bei Exit ausgetragen wird, dann wissen wir, dass es diese Streitigkeit gibt.
Mhm.
Aber wenn sich jetzt ein Unternehmen entscheidet, das einfach ad hoc auszutragen, dann wissen wir nicht mal, dass diese Streitigkeit existiert. Das heißt, irgendwie eine Angabe darüber zu machen, wie viele Investitionsstreitigkeiten es überhaupt schon gab in der Geschichte, ist sehr schwierig. Weil das System unter Kritik kam, wurde beispielsweise die Exit-Sheets-Ordnung angepasst. Und seit 2006 gibt es die Möglichkeit, als sogenannte Amici Curiae zu intervenieren in einem Verfahren. Amicus Curiae, Amici Curiae bedeutet wortwörtlich Freundinnen des Gerichts. Und hier ist die Idee, dass Drittparteien, also weder der Staat noch das Unternehmen, intervenieren können im Verfahren, um diesem Schiedsgericht zu helfen, die bestmögliche Lösung für den konkreten Fall zu finden. Hier ist nicht die Idee, dass man selbst Partei ist, sondern hier ist wirklich die Idee, dass man sagt, ich habe eine spezielle Expertise, ich habe ein spezielles Wissen über einen konkreten Fall und mit diesem Wissen unterstütze ich euch dabei, die beste Lösung, die gerechteste Lösung zu finden für diesen Fall.
Hier scheint mir aber auch wichtig, eben Sie haben nicht nur Expertisen vor Ort, die Lokalbevölkerung, sondern es ist auch wirklich auch der Teil der Menschheit, die wirklich leidet dort vor Ort und gerade jetzt im Fall von Kolumbien auch durch die Auswirkungen dieser Mine. Auch hier schauen wir uns ein kurzes Video an.
In unserer Gemeinschaft leiden die Kinder unter Asthma, Atembeschwerden. Sie leiden unter Juckreiz, Hautausschlägen, Pusteln. Wir Erwachsenen leiden häufig an Bluthochdruck, an Herz- und Atembeschwerden.
Das sagt Mariluz Uriana. Sie ist eine Wayu, eine Kunsthandwerkerin dort vor Ort. Und eben sie wäre jetzt eine, die als Amici Curiae, also eben als eine Freundin des Gerichtes nur teilnehmen könnte, also nicht als Partei. Also nicht als Kolumbien und nicht als Glencore, sondern wirklich nur eigentlich so als Zusatz zu diesem ganzen Disput. Wie sieht denn diese Situation denn grundsätzlich aus für diese Leute? Wie groß kann ein Einfluss dieser Amici Curiae denn sein überhaupt, wenn man nicht selbst Partei ist?
Also zuerst mal, man hat keinen Anspruch darauf, teilnehmen zu dürfen. Also man muss einen Antrag stellen, ob man teilnehmen kann. Und teilnehmen kann bedeutet meistens einfach, man gibt ein Dokument ein, wo man seine eigene Sichtweise auf diesen Konflikt beschreibt. Schlussendlich ist es aber das Schiedsgericht, das darüber entscheidet, ob sie überhaupt sich so eine dritte Intervention anschauen möchten. Es gibt Beispiele von sehr erfolgreichen Drittinterventionen. Erfolgreich in diesem Sinn, dass man dann schlussendlich in der Entscheidung sieht, dass die Schiedsrichterinnen sich wirklich mit diesen Eingaben auseinandergesetzt haben und zum Beispiel auf eine neue Idee kamen oder auf ein neues Konzept, wie man diese Streitigkeiten auch noch interpretieren könnte, und zwar abweichend vom jeweiligen Standpunkt der zwei Streitparteien.
Du sagst eben, es gibt Einflussnahmen, aber eben, wenn man nicht selbst Partei ist, so die ganz große Hoffnung daraus zu entstehen, oder die ganz große Hoffnung wird daraus wahrscheinlich kaum entstehen, wenn man nicht selbst mit am Tisch ist, die eigenen Interessen vertritt. Ich denke mir, wenn Kolumbien da am Tisch sitzt, es ist ja auch Kolumbien, die Glencore überhaupt die Erlaubnis gegeben haben, das alles zu machen. Das ist ja nicht dasselbe, wie wenn halt wirklich die lokale Bevölkerung mit am Tisch sitzt.
Klar, das ist so. Das ist ein Verfahren zwischen dem Unternehmen und dem Staat. Punkt.
Und dadurch gibt es natürlich eben wieder auch Kritik an dieser Grundlage überhaupt, dass es so weit kommt, an diesen Investitionsschutzabkommen, die wir besprochen haben. Wenn wir diese Kritik dann anschauen, eben die Lokalbevölkerung kann zu wenig mit einbezogen werden. Aber wie sieht denn diese Kritik aus? Gibt es die international? Besteht da eine Kritik an solchen Systemen?
Es gibt eine sehr große Kritik an diesen Systemen, von der Zivilgesellschaft, aber auch von der Wissenschaft aus und auch von einzelnen Staaten. Es gibt auch Staaten, die diese Verträge auch schon wieder aufgekündigt haben. Dass es überhaupt dazu kommt, dass Unternehmen Staaten verklagen, ist ein neueres Phänomen und neuer, meine ich, seit den 90er Jahren und dann wirklich seit den 2000er Jahren. Also es ist ein exponentieller Anstieg der Anzahl von Investitionsstreitigkeiten. Und was man jetzt bemerkt hat, und das ist auch so der einer der Hauptpunkte der Kritik, und das sieht man sehr gut an diesem Fall, dass es natürlich die Autonomie eines Staates selbst zu regulieren einschränkt.
Aber wenn wir diese Kritik auch ansehen, was hat sie für Konsequenzen? Also wie findet das Einfluss? Du hast gesagt, eben einzelne Staaten sind diese Investitionsschutzabkommen am Überarbeiten. Wie sieht es global aus? Ist da wirklich viel in Bewegung oder sind das Einzelne hier und da?
Doch, da ist relativ viel in der Bewegung. Also ich habe jetzt die Klimapolitik angesprochen. Hier gibt es einen sogenannten multilateralen Vertrag, also zwischen verschiedenen Staaten, die Energy Treaty Charter. Und viele europäische Staaten setzen sich momentan auch dafür ein, dass es entweder ganz aufgekündet wird oder überarbeitet wird. In Kolumbien gibt es öffentliche Bestrebungen, das Investitionsschutzsystem grundsätzlich sich neu anzuschauen und vielleicht auch einzelne Verträge aufzukündigen, weil schlussendlich sind es Staatenverträge, Verträge sind kündbar. Das Problem ist, und das sollte man hier noch erwähnen, dass diese Verträge beinhalten sogenannte Sunset Clauses oder Grandfathering Clauses. Das bedeutet, dass auch nach Aufkündigung des Vertrags der Schutz der Investitionen, die schon getätigt wurden unter diesem Vertrag, noch für 10 Jahre greift.
Also das heißt, auch
das heißt, wenn ich jetzt heute kündige, das meistens, also ich glaube, jetzt im Kolumbien-Schweiz-Vertrag sind das 12 Monate im Voraus, muss man das schon mal ankündigen. Und wenn ich dann kündige, dann sind jetzt solche Investitionen, wie Glencore getätigt hat in Cerrejón, wären jetzt, also wenn ich jetzt als Kolumbien 2024 kündigen würde, wären die noch bis 2034, wären die noch geschützt durch diesen alten Vertrag aus dem Jahr 2006.
Noch vielleicht ganz kurz die Rolle der Schweiz, weil die hat ja dieses Investitionsschutzabkommen mit Kolumbien unterzeichnet. Wie agiert da die Schweiz? Also ist das etwas, das sie immer wieder pusht und dann einfach auch die Unternehmen dann vorschickt? Oder wie agiert hier die Schweiz?
Also die Rolle der offiziellen Schweiz ist der Abschluss dieser Verträge, weil das sind Staatenverträge. Die Schweiz hat am drittmeisten solcher Investitionsschutzverträge auf der Welt, knapp nach Deutschland und China. Das sind über 120 solche Abkommen. Die Schweiz war auch nach Deutschland das zweite Land, das überhaupt diese Abkommen schloss. Also die Schweiz ist führend im Build-up, im Aufbau dieses Systems. Aber sobald dann die Verträge hier sind, ist eigentlich ja die Rolle der Schweiz ist getan, außer die Schweiz wird selbst verklagt. Aber sonst sind es dann die Schweizer Unternehmen, also Unternehmen, die irgendeine Tätigkeit in der Schweiz haben, die dann von diesen Schutzbestimmungen, die die Staaten sich gegenseitig einräumen, Gebrauch machen können und von diesen Bedingungen profitieren.
Herzlichen Dank, Laura Knöpfel, für diese sehr, sehr spannenden Ausführungen. Ein komplexes System, aber ich denke, wenn man mal da reinsieht, dann sieht man auch, was da wirklich alles nicht richtig läuft. Danke hierfür, für deine Ausführungen.
Vielen Dank dir, vielen Dank euch für die Einladung.
Ja, und wenn du mehr erfahren möchtest zu den Themen von Public Eye, dann empfehle ich dir die 27 weiteren Podcast-Episoden, die wir bereits aufgenommen haben, denn wir machen eine kurze Sommerpause und sind dann Mitte September wieder zurück. In diesem Sinne, danke herzlichst.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.